VoiceRepublic.com, home to the spoken word.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen, angehende Autoren. Ich freue mich sehr, dass wir heute als Gast Reinhard Rohn haben, Verlagsleiter vom Aufbau Verlag für Taschenbuch und für spezielle Gebiete noch oder eigentlich für alles, ne?
Also wir haben im Aufbauverlag zwei Verlagsleiter. Der Kollege Gunnar Zinneburg ist für die hohe Literatur zuständig, also für den Aufbauverlag. Ich bin für Rüdner Löning zuständig, das ist das kommerzielle Haus, Hardcover-Haus und auch dann für das komplette Taschenbuch. Das heißt so im Jahr circa 140, 150 Titel.
Allerhand, ja. Herr Rohn ist ein Phänomen in meinen Augen, denn er ist nicht nur Verlagsleiter und Lektor, sondern er ist auch Übersetzer und vor allen Dingen ist er auch Krimi-Autor. Wie macht man das? Wie kriegt man das alles auf die Reihe?
Also ich bin kein Übersetzer mehr. Es gibt etliche Titel, die ich übersetzt habe in der Vergangenheit. Das mache ich jetzt nicht mehr, sondern ich habe mich jetzt in der Tat aufs Verlagsgeschäft konzentriert und dann gelegentlich auf das Autorensein, was manchmal so eine Art Gegenarbeit ist zu dem, was ich im Verlag tue. Da habe ich nun mit Autoren zu tun, mit der ganzen Verpackung von Titeln. Als Autor bin ich sozusagen für meinen eigenen Stoff verantwortlich und kann aus meinem Stoff erstmal machen, was ich will. Und das ist ein Reiz, den ich als Lektor dann natürlich so nicht erlebe.
Also darüber reden wir gleich noch ausführlicher. Ich will zuvor sagen, dass Sie einige Köln-Krimis geschrieben haben, die im Emmons Verlag erschienen sind, aber gleichzeitig sind Sie auch Autor bei DTV. Und da wir leider keinen Büchertisch hier haben, jetzt sind gerade wieder zwei neue Krimis erschienen, die ich Ihnen ans Herz legen kann, die Sie auch hier vorstellen.
Nein, ich bin hier in Leipzig nur als Mitarbeiter des Aufbauverlages. Die beiden Romane, die herausgekommen sind, in der Tat Krimis, die in Köln spielen, sind im Frühjahr erschienen schon, also im Mai und im Juli und im letzten Jahres. Und die spielen hier auf der Messe jetzt in der Tat gar keine Rolle. Also es gibt da hier keine Präsentation dieser Titel.
Aber das waren zwei gleichzeitig erschienene Titel, also Kölner Finale bei Emmons und Leise stirb leise bei DTV. Genau, und Sie sind sicher auch schon mit dem nächsten Roman im Kopf hier?
Nee, der nächste Roman ist schon fertig und wird bei DTV nächstes Jahr im Oktober erscheinen. Und ein Emmons-Krimi habe ich zugesagt und habe so getan, als wäre ich schon relativ weit mit dem Text, was aber nicht stimmt.
Und der Roman bei DTV wird auch wieder ein Krimi werden?
Ja, ich bin leider ja in Anführungsstrichen nur Krimi-Autor. Das heißt, der Roman bei DTV ist mit derselben Kommissarin wie den ersten Roman bei DTV. Es geht also mit dieser Figur weiter, aber eine völlig andere Geschichte. Und es ist leider Köln, leider sage ich hier, weil ich ja hier in Leipzig bin und eigentlich in Berlin lebe. Aber irgendwie braucht man als Autor eine Heimat. Und zumindest die literarische Heimat ist für mich Köln. Da kenne ich mich aus, da gibt es Figuren, da gibt es irgendwie Ecken der Stadt, die mich irgendwie reizen, diese Ecken in einen Roman einzubinden. Deswegen, wenn ich so gut gemeinte Ratschläge bekomme, jetzt schreib doch mal einen Berlin-Krimi oder es gibt noch keinen Cottbus-Krimi, wäre das was für dich? Muss ich immer sagen, schönen Dank, vielen Dank für die Ratschläge. Die meisten Ratschläge sind sowieso Ratschläge, die man nie befolgen kann und auch nie befolgen sollte. Aber das ist nichts für mich.
Aber in Köln haben Sie sehr lange Zeit gelebt, die längste Zeit Ihres Lebens?
Ich habe die längste Zeit in Köln gelebt, habe auch meinen ersten Wohnsitz noch in Köln und habe mir das quasi literarische Heimat irgendwie erschlossen, was nicht heißen soll, dass alle Romane, die ich schreibe oder schreiben werde, in Köln spielen werden. Es gab auch andere Romane, die ich geschrieben habe. Also eine Serie, eine Krimiserie unter Pseudonym, wo die Hauptfigur ein Schwein war. Das hat er die Ermittlungen gemacht und der Roman spielte eigentlich unter Schweinen. Der besondere Held war ein Wildschwein und das hatte jetzt überhaupt keine Anbindung an irgendwelche Orte. Es musste nur auf einem Ökohof spielen, weil die Schweine natürlich nicht vom Metzger bedroht werden sollten und einfach ein bisschen Spielfläche hatten. Also sowas gibt es dann auch zwischendurch.
Okay, ich wollte Sie nämlich fragen, ob Sie Ihre Krimis im Zug, ich weiß nicht, ob Sie mit dem Zug fahren zwischen Köln und Berlin schreiben, um das alles noch irgendwie unterzukriegen im Alltag. Wie macht man das?
Das ist auch eine interessante Frage, die sind Sie nicht die Erste, die gestellt hat. Und ich kann dazu sagen, wenn es einen Ort auf der Welt gibt, wo ich nicht schreiben kann, ist das im Zug. Da kann ich vielleicht Manuskripte redigieren, mir Manuskripte anschauen. Aber allein so dieses über die Schulter blicken von Mitfahrern, was machen Sie denn da? Arbeiten Sie im Verlag? Sind Sie Autor und so weiter? Das geht überhaupt gar nicht. Ich habe einen wirklich guten Freund, der auch Autor ist. Dion Meyer ist ein Autor aus Südafrika. Der zum Beispiel kann überall schreiben. Aber der hat den großen Vorteil, wenn er durch Europa fährt, der schreibt auf Afrikaans, da wird er ein bisschen komisch angeguckt, aber da will keiner mitlesen oder kneift die Augen zusammen, was schreiben Sie denn da und so weiter. Das würde mich kolossal stören. Das, also geht gar nicht im Zug.
Also die Schreibpraxis, die findet im stillen Kämmerlein statt, mit viel Ruhe und abgeschirmt von der Außenwelt.
Das Schreiben findet dann statt, wenn ich Zeit habe und wenn ich ein bisschen Ruhe habe. Und ich habe den Vorteil, dass ich immer relativ schnell wie so in den Stoff reinkomme. Also dass ich nicht irgendwie 2 Stunden brauche, um zu sagen, jetzt bin ich irgendwie in Schreiblaune und so weiter. Das heißt, wenn ich den roten Faden eines Buches in der Hand habe, dann folge ich diesem Faden und möchte sozusagen dann auch wissen, wann dieser Faden aufhört und wann ich alles aufgerollt habe sozusagen. Und dafür brauche ich im Grunde nur ein bisschen Zeit und Ruhe. Aber ich könnte die Arbeit auch, wenn einer vor der Tür steht oder wenn einer klingelt, anruft, auch wieder unterbrechen und dann übernächsten Tag weitermachen.
Über diese Technik, wie Sie das eigentlich machen, sprechen wir vielleicht gleich noch, weil hier in der angehende Autoren sitzen, die bestimmt großes Interesse haben, wie Sie das machen. Aber vorher noch eine andere Frage. Unser Thema ist ja, gibt es eine Inflation der Krimis? Sie selbst schreiben ja Krimis. Sie haben vorhin gesagt, leider nur Krimis. Warum? Weiß ich nicht. Warum sind es gerade Krimis bei Ihnen?
Ja, leider Krimis, weil ich manchmal den Anspruch an mich selber habe, zu sagen, ich will auch noch mal einen anderen Roman schreiben, was ich sicherlich tun werde. Ich glaube, dass ich deswegen Krimis schreibe, weil es für mich als Autor wichtig ist, einen Handlungsbogen im Kopf zu haben und sozusagen gewisse Spannungspunkte zu verfolgen. Und das treibt mich im Grunde zum Schreiben, das treibt mich dazu, einen Handlungsbogen oder mehrere Handlungsbögen nachzuvollziehen. Das heißt, die Dramaturgie ist für mich beim Schreiben wichtig, was nun bei anderen literarischen Texten nicht so wichtig ist, beziehungsweise wo man sich sozusagen die Spannung anders erschließen muss. Im Kriminalfall oder im Krimi ist es ja relativ klar, es ist Whodunit, und man möchte eine ordentliche Auflösung haben, man hat das ordentliche Personal und das heißt, es gibt ein paar klare Fixpunkte beim Schreiben und ein paar Regeln des Genres und wenn man die befolgt, dann hat man schon mal ein Grundgerüst eines Romans fertig und das ist, glaube ich, für viele Autoren und auch für mich eine gewisse Hilfe, so einen Roman einer bestimmten Zeit einfach schreiben zu können.
Okay, das hört sich jetzt so an, als würden Sie sagen, ein Krimi zu schreiben ist leichter als was anderes, weil ich mich da an gewissen Regeln orientieren kann.
Das ist für mich leichter, das ist nicht für alle Autoren leichter. Wir erleben auch bei uns im Verlag immer wieder, wenn Autoren das Genre wechseln, das haben wir gerade wieder erlebt, wo jemand, die hat noch keinen Kriminalroman geschrieben und jetzt ihren ersten Krimi schreibt und man feststellt, eine routinierte, gute Autorin, aber dass ihr so ein paar Abläufe nicht klar sind, dass sie nicht genau weiß, muss ich einen Spannungspunkt setzen, welche Funktion hat der Prolog, wenn man einen schreiben will im Kriminalroman, solche Dinge. Also es ist viel Handwerk, es ist nicht nur Handwerk, aber natürlich viel Handwerk. Aber dieses Handwerk ist nicht für jeden gleich verständlich, also nicht mal für Autoren, die aus anderen Ecken des Schreibens kommen.
Jetzt geben Sie mir ja gerade eine gute Vorlage. Sie haben eine Autorin bei Aufbau, die hat bisher anderes geschrieben. Jetzt fängt sie auch an, Krimi zu schreiben. Wenn wir einen Fernseher einschalten, es kommen nur noch Krimis im Abendprogramm. Gibt es eine Inflation der Krimis?
Also es gibt sicherlich sehr, sehr viele Krimis. Ich glaube, im Taschenbuchmarkt ungefähr 30% der Titel im populären Bereich sind Kriminalromane, Spannungsromane. Aber das hat natürlich seinen guten Grund. Verlage, Großverlage machen Bücher, um sie zu verkaufen. Und der Kriminalroman ist ein erfolgreiches Sujet. Man sieht das nun auch Land auf Land ab, ob das jetzt deutsche Kriminalromane sind, die natürlich sehr schnell das Etikett Regionalkrimis bekommen, obwohl fast jeder Kriminalroman Regionalkrimi ist. Oder ob es die großen Skandinavier sind. Da hieß es schon vor 10 Jahren, Buchhändler können keine Skandinavier mehr sehen. Es gibt in ganz Schweden 5 Leichen im Jahr, aber es gibt irgendwie 50 Krimi-Autoren und das will auch keiner mehr lesen. Und immer wieder sieht man, nein, das stimmt nicht. Die Leser möchten gut gemachte Spannung haben, eigentlich aus allen Ecken der Welt. Und deswegen ist der Krimi-Markt so groß, immer mit neuen Autoren, mit sozusagen neuen Stilmitteln, neuen Atmosphären sozusagen. Also ein sehr lebendiges Genre und deswegen, glaube ich, auch so beliebt. Und natürlich kann der Kriminalroman auch sehr viel Wirklichkeit abbilden. Das heißt, die Menschen finden sich in diesen Romanen wieder, sei es, dass sie durch die Stadt laufen, wie in Köln-Krimis oder Hamburg-Krimis, Leipzig-Krimis und sagen, aha, das und das ist ein Schauplatz in einem Kriminalroman gewesen. Oder indem sie, siehe Dion Mayer, Afrika, andere Ecken der Welt kennenlernen, die sie noch nicht gewesen sind und da sozusagen Menschen, Leute und natürlich dann auch über den Kriminalfall auch bestens unterhalten werden. Also ich glaube, das ist das Rezept bei einem Kriminalroman. Tolle Schauplätze, tolle Figuren und immer noch ein bisschen Hintergrund, den wir als Leser einfach nicht kennen.
Also dann würden Sie sagen, angehende Autoren, die Krimis schreiben, haben durchaus noch eine Chance, wenn sie ihr Manuskript an den Verlag oder an Literaturagenten schicken, weil das Krimi-Segment in den letzten 10, vielleicht auch 15 Jahren angewachsen ist.
Das Segment ist noch angewachsen. Natürlich wird jeder Verlag sagen, wir haben schon genug Kriminalromane, jeder Buchhändler wird das sagen. Aber natürlich gibt es immer wieder für neue Autoren eine Chance. Verlage suchen Autoren, suchen auch Autoren, die vielleicht eine eigene Note reinbringen, die eigene Schauplätze bringen und in diesem sehr dichten Krimimarkt auch noch ein bisschen was Neues dem hinzufügen. Und da gibt es ja immer wieder neue Beispiele, dass das auch gelingen kann.
Und da lesen Sie auch selbst mit oder machen das Ihre Lektoren? Also sind Sie da aktuell? Können Sie uns Beispiele geben, was da gerade besonders gefragt ist?
Also die Frage ist natürlich, wie kommen Manuskripte ins Haus? Das ist ja ganz, ganz vielfältig. Unverlangt eingesandt hat natürlich eigentlich die geringsten Chancen. Das ist, muss man einfach sagen, ist so. Der Markt ist jetzt auch sehr auf Agenturen fixiert, auf persönliche Kontakte. Aber natürlich gucken wir uns das an, was uns neu angeboten wird und bringen auch immer wieder neue Autoren ins Programm, gerade ins Taschenbuchprogramm, was natürlich dann preislich nicht so anspruchsvoll ist. Und da wird es auch bei uns zum Beispiel im nächsten Programm etliche, also 2, 3 neue Autoren geben, wo sich zum Beispiel so der Krimi so ein bisschen aufs Land verlagert, also so die Einöde Brandenburgs, die dann plötzlich mörderisch wird, also die mörderische Idylle. Junge Frau aus Berlin möchte ihre Ruhe haben und natürlich kommt es ganz anders. Und auch das so ein Beispiel für eine Autorin, die sehr viel Atmosphäre bringt, wo man das Gefühl hat, dieses Land, diese Einöde ist also nicht nur Brandenburg, sondern es ist eigentlich überall. Das heißt also ein Buch, mit dem man viele Menschen erreichen kann. Und dafür gibt es dann auch immer wieder Programmplätze bei den großen Verlagen.
Also wenn man das mal ein bisschen auseinandernehmen möchte, dieses Thema Spannungsliteratur, den Krimi, den Psychokrimi, den Regionalkrimi, den Katzen- und Hundekrimi und was es da alles gibt. Können Sie uns das mal ein bisschen aus Ihrer Sicht sortieren? Was Sie da feststellen? Was gibt es da Moden? Die Tierkrimis, die dann eine Zeit lang gelaufen sind und nicht mehr laufen. Wie sieht das aktuell aus?
Wie das aktuell aussieht, ist eine gute Frage. Da habe ich noch gar nicht wirklich drüber nachgedacht. Im Moment ist es, glaube ich, so, was ich gerade sagte, so ein bisschen landlos-mörderisch ist, glaube ich, so eine gewisse Tendenz im Moment. Tierkrimi hat dann mal eine Zeit, also Katzen- und Hundekrimis. Dann gab es mal die Erdmännchen als Kriminalfiguren. Das ist, glaube ich, so ein bisschen zurückgenommen. Für manche ist auch natürlich der Krimi, der durchaus ein bisschen grauer sein darf. Also da gibt es ja so ein paar skandinavische Beispiele, die dann sehr erfolgreich sind und natürlich dann auch gleich Nachahmer finden. Also bei uns ist es eher so, spezielle Schauplätze auf der Welt oder gerade so ein bisschen die, was ich gerade sagte, landlos auf mörderisch, so als ja, leichte Tendenz, Mode will ich nicht mal sagen an der Stelle.
Und wie stark ist eigentlich der persönliche Geschmack eines Lektors, der die Auswahl trifft? Spielt er eine Rolle oder also prägt ein Autor dann, ein Lektor dann auch sein Programmsegment?
Es gibt sicherlich beides. Es gibt einen Anteil, wo man sagt, das ist vom Handwerk gut gemacht, da ist die Sprache gut, das sind also auch durchaus objektive Kriterien. Aber natürlich hat jeder Programmmacher auch ein paar persönliche Vorlieben. Dann gibt es ein Programm, wo man sozusagen nur anbaut. Wir würden jetzt nicht zum Beispiel bei uns bei Aufbau sagen, wir fangen jetzt plötzlich an mit irgendwelchen Techno-Thrillern. Nicht nur, weil ich damit keine Affinität zu habe, sondern auch, weil wir im Programm eigentlich kein Umfeld dafür haben. Das heißt, wir als Verlag versuchen ja natürlich Autoren ein Forum zu bieten. Um die geht es ja. Es geht ja nicht nur um das einzelne Buch, es geht darum, Autoren zu machen, aber insgesamt ein Programm zu machen, was durchaus homogen wirkt. Und da würden dann manche Dinge einfach nicht zu uns passen, also Techno, Science Fiction und solche Dinge, würde man sagen, ist gut gemacht, aber ist nicht unser Feld, haben wir nicht die Reputation dazu. Ich würde sagen, es ist sicherlich so, dass man sagen kann, 50-60% ist schon relativ objektiv beurteilt, wie jemand wirklich schreibt, wie seine Figuren angeht, das kriegt man ja auch relativ schnell mit, wenn man das Manuskript liest. Aber es gibt natürlich einen klaren subjektiven Anteil zu sagen, das interessiert mich selber, und das passt zu uns und das kann man mit dem und dem Autor vielleicht irgendwie gemeinsam auf die Reise schicken und das Ganze dann wirklich ein Ganzes im Programm gibt, in dem sich der Verlag wohlfühlt mit dem Autor und natürlich der Autor sich auch in diesem Programmumfeld wohlfühlt.
Und wenn man jetzt Autoren konkrete Tipps geben wollte, dann höre ich aus dem, was Sie uns erzählt haben, heraus, dass Sie durchaus lieber mit Literaturagenten zusammenarbeiten, die Manuskripte vorsortieren, oder sind Ihnen genauso die unverlangten Manuskripte willkommen, die aber geringere Chancen haben?
Also man muss deutlich sagen, in den letzten 10, 15 Jahren ist das Geschäft mit Agenturen deutlich intensiver geworden. Da gibt es eine persönliche Anbindung, da gibt es den Austausch mit den Agenten, die in der Regel auch eine gewisse Vorauswahl schon treffen, die auch eine gewisse Aufbereitung der für die Texte sorgen, also dass man eine ordentliche Leseprobe bekommt, dass man einen Eindruck bekommt, wer ist der Autor. Also dafür sorgen, dass das Ganze sehr ordentlich angeboten wird. Und dann ist natürlich so, dass ein Agent eine persönliche Reputation hat, der hat eine Liste, das ist genau wie bei Verlagen, man geht zu Verlagen, bei denen schon der Autor XY ist, und das ist bei Agenten genauso, das heißt, die haben dadurch schon einen gewissen Vertrauensvorschuss. Wenn man unverlangt einsendet, auch wird das bei uns noch durchaus da und dort geprüft, aber dann ist man im Grunde auf der Seite, wo man sagt, naja, unter 1000 Manuskripten ist eins dabei. Das heißt, wenn dann sich Verlagsleute hinsetzen, dann ist eigentlich die Erwartungshaltung relativ gering und man ist im Grunde sozusagen auf der falschen Straßenseite. Deswegen muss man eigentlich heute sagen, dass Autoren gut beraten sind, sich da umzuschauen, ob sie einen Agenten finden, mit dem sie auch zurechtkommen. Das darf auch nur jemand sein, der von den Autoren kein Geld verlangt, sondern wirklich nur im Erfolgsfall. Also nicht diese Agenturen, die es ja schon auch viele Jahre gab, die dann sagen, ihr Manuskript ist ganz, ganz toll und Herr Doktor sowieso hat es auch geprüft Und wenn wir da mal 2000 Euro reinstecken, dann wird das auch ein super Manuskript werden. Da würde man gleich sagen, Hände davon, das ist ein Geschäftsmodell für diese Art von Agenten. Aber die leben davon, dass sie Autoren Hoffnungen machen und denen in die Tasche greifen. Ein seriöser Agent würde ganz klar auch sagen, das ist nicht das Manuskript, das kann ich nicht anbieten. Und dann geht es retour. Aber wenn er sagt, ich kann es anbieten, dann würde er auch sagen, ich sehe da und da die Chance und das ist mein Anteil vom Vorschuss des Verlages und den muss man dann als Autor auch bezahlen. Also da hat man sicherlich einen Vorteil, aber auch das Geschäft hat natürlich ganz klar viele Risiken, weil Agenten manchmal natürlich auch ihr eigenes Geschäft betreiben, das heißt manchmal auch ein bisschen die Sache übertreiben, das heißt Vorschüsse in die Höhe treiben und so weiter. Und man dann manchmal auch ein Opfer sein kann, wenn der Erstling für zu viel Geld verkauft worden ist, sind dann Verlage beim zweiten oder dritten Buch eher sehr vorsichtig.
Ja, danke. Sie selbst arbeiten ja auch mit einem Agenten zusammen, der Ihre Bücher vertritt und haben damit offensichtlich gute Erfahrungen gemacht, sonst wären Sie nicht nach wie vor bei diesem Agent.
Ja, das war ein Freund, den ich schon sehr lange kenne und ich wollte natürlich, da ich in diesem Geschäft bin, jetzt nicht meine eigenen Manuskripte irgendwo anbieten. Also es gab noch durchaus einen Grund mehr zu sagen, lieber Joachim, übernehmen das mal. Ich will jetzt nicht Leute, die ich selber kenne, sagen, ach übrigens, ich habe irgendwas geschrieben, willst du nicht mal reinschauen. Also das wollte ich sehr strikt trennen, was ich auch in der Regel tue. Und deswegen war das für mich auch ganz klar, dass ich das nur mit einem Agenten mache und wir sind da schon so ein bisschen wie ein altes Ehepaar. Ich finde in der Regel immer alles schlecht, was ich mache und frage mich, muss das denn wieder sein und so weiter und sage, ja, es muss sein und dann sozusagen läuft der los und da ich in den letzten Jahren gerade bei dem Immerz Verlag sozusagen schon sehr lange zusammenarbeite, war das jetzt auch nicht so eine große Arbeit, da ein Manuskript oder so unterzubringen.
Wir haben noch ungefähr 5 Minuten Zeit. Ich würde gerne noch mal auf Ihre persönliche Technik des Schreibens kommen, immer im Hinblick auf die angehenden Autoren, die hier sitzen, die neugierig sind, wie Autoren arbeiten, die es geschafft haben und die veröffentlichen. Wie ist das bei Ihnen? Planen Sie Ihre Bücher genau und wie machen Sie das?
Also ich muss gestehen, ich plane gar nicht genau. Ich habe in der Regel ein kurzes Exposé. Und ich weiß irgendwie, wo ich hin will. Ich habe auch meine Figuren so ein bisschen zusammen. Aber es passiert während des Schreibens eigentlich immer noch eine ganze Menge. Und bisher habe ich das Ganze immer noch sehr sozusagen zusammenhalten können. Das heißt, ich habe diesen roten Faden und habe, wenn es gut läuft, das Gespür, die Intuition. An der Stelle hakt es noch ein bisschen. Da muss ich noch ein bisschen weiter nachdenken. Da muss noch irgendwie ein Nebenweg kommen. Also es ist schon auch weniger planvoll als bei anderen Autoren. Also ich kenne Autoren, die wirklich sich, bevor sie schreiben, das ist dann ihre Hauptarbeit, sich hinsetzen und dann wirklich 10, 12, 15 Seiten im Grunde wie ein Filmskript ihren Roman planen und sagen, also da setze ich meine Arbeit drin und das sind dann die 20 Seiten, die wirklich szenisch sind und dann muss ich das Ganze quasi nur noch ausschreiben. Das gibt's auch. Zu denen gehöre ich aber überhaupt gar nicht.
Aber Sie werden den Plot haben, also Sie wissen, wie das Ganze endet. Sie kennen den Mörder. Wie soll das sonst funktionieren?
Ja, den kenne ich und ich weiß auch, warum er es tut und ich weiß auch ungefähr sozusagen das Thema, in welcher Welt bewegt sich das Ganze. Also das letzte Buch bei Emons war dann so eine Geschichte, wo ich sozusagen zwei Welten hatte, die mich interessiert hatten. Das eine war Fußballwetten. Also es spielt irgendwie erstmal im Fußballermilieu und das zweite war dann sozusagen die Musikwelt, also Filmproduzenten und solche Geschichten und das habe ich dann während des Schreibens zusammengebracht und das hat dann auch im Grunde ganz gut funktioniert.
Was würden Sie denn gerne machen, wenn Sie ganz viel Zeit hätten, außer Schreiben, oder ist Schreiben das, was Sie ganz besonders in Ihrer Freizeit tun?
Also wenn ich ganz viel Zeit hätte, würde ich wahrscheinlich ein bisschen mehr mich in der freien Natur bewegen. Aber ich würde sicherlich ein größeres Schreibprojekt beginnen. Ich würde gar nicht so jetzt unterscheiden zwischen Freizeit und Nicht-Freizeit. Das ist einfach ein wichtiger Bestandteil des Lebens. Und ich habe heute Morgen einen Autor getroffen, der bei uns seit langer Zeit publiziert und der über seine Anfänge sprach und der dann sagte, das Wichtigste vom Schreiben ist einfach, dass es dann plötzlich oder auch nicht plötzlich, also für jemanden, der Autor sein will, die Priorität hat, dass er das einfach will und macht, weil das ist eigentlich das Wichtige dabei. Es gibt in unserem Metier und auch ganz viele Menschen, die sich als Übersetzer ihr Geld verdienen. Und von dem hört man ganz oft den Satz, also das Buch, was ich übersetzt habe, war ja gar nicht so gut. Wenn ich selber mal Zeit hätte, würde ich ein viel besseres Buch schreiben. Aber von diesen Leuten wird man nie ein Buch in der Hand halten, weil sie nie diese Zeit sich nehmen, das wirklich zu machen. Das heißt, der wichtigste Rat ist einfach, wenn sie das wirklich wollen, dann müssen sie es tun. Und das Scheitern und natürlich sozusagen mit einkalkulieren, dass es nicht beim ersten Mal oder beim zweiten Mal klappt. Ich würde auch nicht so viel auf gute Freunde hören, ehrlich gesagt, die dann, wir kennen ja diese Begleitbriefe, also meine Freunde finden das besser als Stephen King und so, dann weiß ich ganz genau, das ist nichts. Das wird nichts werden. Also diese Art von sich selbst anpreisen, zu sagen, werft Grisham, Stephen King, wen auch immer in die Ecke, meine Freunde finden mich viel besser, da weiß man, das ist so nicht. Also wirklich, wenn man schreiben will, muss man erstmal schreiben und muss dann wirklich Leute finden, die das ein bisschen einordnen können und einem vielleicht ein paar Ratschläge geben, wie man so ein Manuskript auf die Reise schickt, dass es die Chance hat, irgendwo im Verlag anzukommen.
Also die Frage, die hinter der Frage steckte, war eigentlich die, es ist für Sie keine Arbeit, haben Sie so beantwortet, wenn ich Sie richtig verstanden habe, sondern das, was Sie tun, sei es die Verlegerei oder auch das Schreiben von Krimis, ist für Sie einfach Lebenserfüllung und Sie empfinden es nicht als harte Arbeit.
Doch, das empfinde ich schon als harte Arbeit. Okay. Das ist schon harte Arbeit. Also sich da hinzusetzen, man könnte sich auch ein Video angucken oder sich in die Kneipe setzen, nein, das ist schon harte Arbeit. Aber es gibt eine gewisse Erfüllung dieser Arbeit, wenn man das Gefühl hat, naja, dieses Kapitel ist doch ganz gut gelungen. Oder wenn es nur irgendwie zwei, drei Sätze sind, muss man sagen, das ist eigentlich schön geworden. Dann ist diese Arbeit lohnender, als eben sich irgendwie bei Netflix irgendwie einen Film reinzuziehen. Und wenn man dann noch irgendwie Leser findet, auch da muss man davon ausgehen, dass man nicht gleich die Bestsellerliste stürmen wird als Autor. Wenn man auch ein paar Leser findet und sich ein bisschen in dieser Szene tummeln darf, ist das schon eine lohnenswerte Geschichte. Also Arbeit ist auf jeden Fall.
Gut, das ist doch ein schönes Schlusswort. Es lohnt sich. Bleiben Sie dran. Ganz herzlichen Dank, Herr Rohn, für dieses Interview. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihren Schreibprojekten.
Ja, vielen Dank.
VoiceRepublic.com, home to the spoken word.